Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Im Juli, da ging ein Video mit Gewaltszenen viral, das normalerweise jeder Content-Moderator entfernen würde. Grund: In dem Video ist sehr genau zu sehen, wie Soldaten Frauen und Kinder umbringen.
Wer diese Soldaten waren und wo und wann die Tat geschah, das war bislang ungeklärt und auch umstritten. Die einen behaupteten, es wurde in Mali gefilmt, andere waren der Überzeugung, es stamme aus Kamerun. Die kamerunische Regierung hatte die Grausamkeiten sogar als Fake News zurückgewiesen. Eine Recherche von Bellingcat und BBC hat nun ergeben, das Video ist tatsächlich echt und es stammt aus Kamerun.
Wie man mit forensischer Analyse und Open-Source-Recherche zu diesen Ergebnissen kam und über die Hintergründe des Videos berichtet uns jetzt Azadeh Peshman.
Uniformierte Soldaten treiben zwei Frauen und zwei Kinder durch die Wüste, schlagen sie und sagen: Du wirst sterben, BH. BH steht für Boko Haram. Am Ende des Videos werden ihre Köpfe verbunden und die Soldaten schießen mehrmals auf die vier Menschen. Auch dann noch, als sie schon längst tot sind. Diese gewaltvollen Szenen spielen sich in einer wüstenähnlichen Landschaft ab. Wo genau das Video aufgenommen wurde, ist nicht ganz klar. Einige behaupten, es sei in Mali gefilmt worden. Doch die Camouflage-Uniformen, die die Soldaten in dem Video tragen, weisen darauf hin, dass es aus Kamerun stammt. Kurz nach der Veröffentlichung dieses Videos streitet ein Sprecher der kamerunischen Regierung ab, dass das Video aus Kamerun sei und behauptet, es handele sich dabei um Fake News.
Das Video, das momentan im Umlauf ist, ist nichts anderes als ein unglücklicher Versuch, die Fakten zu verfälschen und das öffentliche Klima zu vergiften. Der Wahrheitsgehalt dieses Videos kann sicher angezweifelt werden.
Erklärte Issa Chiroma Bakari, kamerunischer Kommunikationsminister, wenige Tage nachdem das Video veröffentlicht wurde. Gleichzeitig kündigte er aber an, den Fall aufzuklären. Das taten auch die Open-Source-Rechercheure Aliom Leroy und Ben Strick von Bellingcat, zusammen mit BBC Africa. Bellingcat ist ein investigatives Recherchenetzwerk, stellt seine Tools für die Verifizierung von Videos und Open-Source-Recherche öffentlich zur Verfügung und klärt regelmäßig umstrittene Fälle. Forensische Analyse heißt das Verfahren, also das haarkleine Untersuchen jedes noch so kleinen Details in dem Video. Die Leitfragen sind die gleichen wie bei jeder anderen journalistischen Recherche auch. Wo, wann, wer?
This looks like the kind of dusty, anonymous track that could be anywhere in the Sahel.
Die Wüstenlandschaft in dem viral gegangenen Video sieht für Laien womöglich aus wie jede andere auch. Aber die spezielle Form der Bergstruktur in einer der Kameraeinstellungen ist einzigartig und lässt sich mit Satellitenbildern abgleichen. Die Doku von BBC Africa bildet die Recherche also als zusätzliche bildliche Dimension ab. Und zwar auf dem ursprünglichen viralen Video. Mit einer roten Linie werden die Umrisse der Berge nachgezeichnet und mit Hilfe von Geolocation, dem Verfahren, das die exakte Position und Verortung eben dieser Berglandschaft feststellt, mit Satellitenbildern abgeglichen. Diese Bilder, aus Vogelperspektive aufgenommen, zeigen auch, wo die Häuser stehen, die in dem viral gegangenen Video auftauchen. Auch die lassen sich zuordnen. All das erlaubt eine genaue Ermittlung des Ortes.
It places the scene on a dirt road just outside a village called Krawa Mafa.
Um die Frage, wann das Video aufgenommen wurde, zu klären, hat das Team der investigativen Journalisten ebenfalls Satellitenbilder aus unterschiedlichen Zeiträumen miteinander verglichen. Außerdem spielen klimatische Bedingungen eine Rolle. Die Schatten im Bild und die Sonneneinstrahlung geben Hinweise auf den Sonnenstand, also in welcher Jahreszeit und in welchem Zeitraum die Tat geschah. Zwischen dem 20. März und dem 5. April 2015. Um zu zeigen, wie diese Ergebnisse zustande kommen, wird das Video, das die Tötung zeigt, immer wieder kurz angehalten, an ein bestimmtes Bilddetail herangezoomt, die Berechnung des Sonnenstandes eingezeichnet und erklärt. Das vorhandene Originalmaterial wird mit den einzelnen Rechercheergebnissen ergänzt. So entsteht eine neue Art von Geschichte. Aus einem Mordvideo wird das Video seiner Aufklärung. Mit forensischer Analyse lässt sich auch bestimmen, wer am Ende des Videos geschossen hat. Die Umrisse der Waffe erlauben eine Ermittlung des Modells. Und auch, dass das kamerunische Militär diese Art von Waffen nutzt, geht aus dem Vergleich mit einem anderen Video mit kamerunischen Soldaten hervor. Da die Täter selbst zum Teil ihre Namen bzw. Spitznamen nennen, lassen sich auch diese identifizieren, über soziale Netzwerke zum Beispiel. Wer mit forensischer Analyse arbeitet, ist aber auch auf Augenzeugenberichte angewiesen und auf Bürger mit Lokalkenntnissen, die entscheidende Hinweise geben können. Auch wenn Methoden wie Geolocation sehr hilfreich sind. Journalisten, die mit diesen Methoden arbeiten, sind nicht nur auf unterstützende Kollegen angewiesen, sondern auch auf Wissenschaftler, die Zugang zu den meist teuren Satellitenbildern haben. Die sind nämlich, anders als einige andere der Recherchewerkzeuge, nicht frei zugänglich.
Azadeh Peshman über Open-Source-Recherchewerkzeuge, die Journalisten bei der Aufarbeitung eines viralen Mordvideos aus Kamerun eingesetzt haben.
Mit dem Medienwissenschaftler Dr. Sayosha Wiemer von der Universität Paderborn haben wir über die Chancen von Open-Source-Tools im Einsatz bei Recherchen und deren Folgen für die Entwicklung des Journalismus gesprochen. Und zunächst haben wir ihn gefragt, was an der Darstellungsweise der BBC-Dokumentation so besonders ist.
Ja, ich würde sagen, man kann das schon versuchen einzuordnen in so eine bestimmte Bildargumentation. Strategie vielleicht auch von Bildjournalismus, und da ist es in dem Fall vielleicht nicht wirklich was Neues, aber in der Gesamtbewegung schon was Neues. Also das ist sehr avanciert, wie dort visuell argumentiert wird, weil man ja den Originalclip quasi vollständig sieht, aber dann durch diese zusätzlichen Ebenen oder auch durch sowas wie Splitscreen-Bilder, wo man links oder rechts Material sieht, was noch zusätzliche Informationen gibt, der die Aussage vollkommen verändert wird. Und wie da Bilder sich selber kommentieren und ihre Funktion dadurch ändern. Das ist schon sehr avanciert. Das funktioniert fast auch ohne den Ton. Das ist das Interessante auch.
Inwiefern wird die Aussage verändert, Ihrer Meinung nach?
In dem Zusammenhang dieser journalistischen Arbeit wird das ja zu einem Zeugenschaftsdokument, zu einer Art Beweismittel für den Mord und auch wahrscheinlich sogar gerichtlich verwertbar gegen die Täter. Und das ist ja eine ganz neue Umdrehung. Dieses Video ist ja nicht intendiert als ein Zeugenschaftsvideo für ein Verbrechen, sondern wahrscheinlich aus einem anderen Grund gefilmt worden. Ja, also die ursprüngliche Bedeutung, sagen einfach nur einen Mord zu zeigen, die wird verändert, weil es wird Zeugenschaft für ein Verbrechen und dieses Verbrechen wird benannt.
Das war ja auch eine Kooperation aus eben Journalisten und Aktivisten. Sehen Sie denn da auch so eine Art Verschiebung, wenn es darum geht, also aufklärend über völkerrechtliche Verbrechen oder auch Menschenrechtsverletzungen solche Dinge vorzugehen, also hin eben zum Journalismus, weg von anderen Institutionen?
Dass es eine Kooperation ist, ja. Das zwischen Journalisten und Menschenrechtsaktivisten in diesem Fall, das ist, glaube ich, nicht unbedingt eine Verschiebung. Das gibt es vielleicht schon öfters. Interessant finde ich von der Form her, die dieses Video hat, dass man da erkennen kann, dass die Journalisten sozusagen auch Techniken aufgreifen, die eigentlich aus dem Videoaktivismus, dem Menschenrechtsaktivismus oder auch sowas wie dem Bürgerjournalismus kommen. Weil in diesen Bereichen bei Videoaktivismus dieser Einsatz von Videos als Momente von Zeugenschaft auch, um sowas eben wie Verbrechen und Ungerechtigkeiten aufzudecken und dann auch zu bekämpfen, weil das mit aufgenommen wird in diese Technik, wie dieses Video bearbeitet wird.
Glauben Sie denn, diese Vorgehensweisen verändern die Form des Journalismus? Also auf der einen Seite geht es darum, Sachen transparent zu machen, aber gleichzeitig zeigt sich das Ganze ja auch sehr selbstreferenziell. Mhm. Was glauben Sie, warum macht man das?
Die Bilder beglaubigen und kommentieren sich gegenseitig in diesem Video, also dieses Originalmaterial und dann das zusätzlich recherchierte Informationsmaterial wie Satellitenkarten und Analysen von Sonnenständen und ähnliches. Und das gibt eine neue Qualität, weil den Bildern wieder sowas wie Beweiskraft zugetraut wird. Man ist ja gegenwärtig durch diese Fülle an Bildern und Informationen, gerade durch die Netzmedien, nicht sicher, welchen Bildern zum Beispiel man trauen kann. Es gibt sowas wie eine Erosion der Glaubwürdigkeit von Bildern. Und diese Art von visueller Strategie, die man in dieser Arbeit sehen kann, in dieser Form von Videojournalismus, dieser Form von visueller Argumentationsstrategie arbeitet dagegen. Die wertet diese Bilder wieder auf. Und das, glaube ich, ist sozusagen eine neue Form vielleicht auch von journalistischer Argumentation.
Also die Stärkung von Glaubwürdigkeit. Auf der anderen Seite sehen wir ja auch eine Fokusverschiebung. Wenn wir eben beobachten, wie die Journalisten gearbeitet haben, lenkt das nicht letztlich aber auch vom Schicksal der Frauen ab, was da im Hintergrund einfach nur noch so mit durchläuft?
Ja, in dem Fall ist das vielleicht eine Schwäche dieses Videos. Es wird sehr viel Aufmerksamkeit darauf verwendet, zu erklären, wie diese Bilder beglaubigt werden, wie sie ihren Wahrheits- und ihren Aussagewert bekommen. Und dabei geht es auch selbstreflexiv um das, was die Journalisten und die investigativen Datenjournalisten im Hintergrund da getan haben. Und dadurch tritt ein bisschen die eigentliche Geschichte vielleicht zurück, um die es geht, nämlich ja auch um die Opfer, die dort ermordet worden sind. Die bekommen weniger Aufmerksamkeit als zum Beispiel Satellitenbilder.
Gleichzeitig könnte ja genau diese Recherche auch einen positiven Effekt haben, denn Sie haben eben auch die Werkzeuge schon angesprochen. Also gerade dadurch, dass es also diese Kooperation mit den Open-Source-Aktivisten gab, die also diverse Online-Investigationswerkzeuge auch benutzt haben, könnte man das ja auch als eine Art Appell verstehen zum Selbermachen. Also auch andere Menschen können und sollen vielleicht sogar zu Rechercheuren werden und Fakten finden. Was halten Sie davon?
Ich finde das erstmal eine ganz wunderbare Entwicklung, dass zusätzlich zu den journalistischen Artikeln Hinweise gegeben werden, wie kann man denn recherchieren im Netz, sodass man zum Beispiel selber einen Faktencheck machen kann. Es ist toll, dass es das auch sozusagen in den Medien als Angebot gibt. Journalisten werden zu Faktencheckern, aber diese Art von Video weist selber auf die Werkzeuge hin, mit denen ich selber Fakten checken kann. Und darin gibt es einerseits sowas wie einen Appell, glaube ich auch, an Bürger, sich selber zuzutrauen, Fakten zu checken. Ich glaube aber, wichtiger ist in dem Zusammenhang dieses Videos jetzt auch die Situation in Ländern in Afrika, in denen es nicht so eine journalistische Infrastruktur gibt wie hier und in der dann sowas wie einen Bürgerjournalismus eine ganz andere Rolle hat.
Und wenn wir nochmal auf die Arbeit der Journalisten selbst gucken, sehen wir da auch gewissermaßen eine Schwerpunktverschiebung. Also in dem Fall ist ja keine Vor-Ort-Recherche erfolgt, sondern man wertet vorhandenes Material mit Hilfe einer Crowd über das Netz aus.
Ich glaube nicht, dass es eine Verschiebung sein muss, in dem Sinne, dass deswegen andere Formen von Journalismus weniger eine Rolle spielen. Also es ist eine Form von Datenjournalismus gepaart mit Netzjournalismus und investigativem Journalismus. Das ist eine neue Form. Und ich kann mir vorstellen, das, was Sie jetzt auch angedeutet haben, im Vergleich mit klassisch investigativem Journalismus, ist das eine Form von Journalismus, die sehr kostengünstig sein kann. Alle investigativen Tools können mehr oder weniger von der Couch zu Hause, auf dem man mit dem Laptop sitzt, erledigt werden. Das heißt, teure Recherchen vor Ort entfallen bei dieser Art von Journalismus. Und da muss man aufpassen. Die Journalisten sind sich dem selbst, glaube ich, sehr bewusst, dass das kein Ersatz ist, zum Beispiel in Kamerun mit Menschen vor Ort zu sprechen und vor Ort zu recherchieren.